Ja, schön, dass ich mal wieder hier sein darf, predigen darf. Ist eine Weile her tatsächlich. Wir haben Nachwuchs und das letzte Jahr war dann doch auch ganz schön voll mit anderen Sachen. Sehr schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe einen Text mitgebracht aus Matthäus 25, 14 bis 30. Das Thema hatte Inge schon gesagt, mach was aus dir. Wir haben es ja vorhin gesungen, wenn die Wellen sich erheben und man übers Wasser läuft und in Situationen ist, wo man denkt, eigentlich ist das hier alles ganz schön gefährlich, dann zu sagen, mach was aus dir, das kann ja unterschiedliche Gefühle auslösen. Vielleicht fühlt sich der oder die ein oder andere erinnert an Kindheitssituationen, wo die Eltern das sagen, mach was aus dir, mach doch endlich was aus dir, komm jetzt, muss mal weitergehen, irgendwie immer noch nicht ausgezogen, immer noch, weißt du immer noch nicht, was du machen sollst, mach doch mal was aus dir. Das kann druckvoll sein, das kann angstvoll sein. Was, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle? Was, wenn ich dahinter zurückbleibe? Werde ich verglichen? Ich sehe all die anderen, die das schon haben. Ich sehe vielleicht die Wellen, die vor mir sich aufbäumen. Wie soll ich da was aus mir machen in dieser Situation? Vielleicht verbinden das manche von euch aber auch ganz anders, ganz positiv. Vielleicht ein Lehrer, ein Sporttrainer, Ausbildung, ein Professorin oder was auch immer, die gesagt haben, Mensch, du hast Talent. Wusstest du das eigentlich? Wusstest du eigentlich, dass du hier was aus dir machen kannst? Du hast viel besser abgeschnitten als alle anderen. Vielleicht warst du selber überrascht darüber. Respektvoller Leistung, mach was draus. Geh mal den Schritt ein bisschen weiter. Geh mal diesem Talent nach. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht. Vielleicht wusstest du gar nicht, wie sportlich du bist, wie gut du bist in Mathe, in Sprachen, in einem bestimmten Fach. Mach mal was daraus. Und wie wir das wahrnehmen, positiv oder negativ, hängt ja ganz wesentlich davon ab, was uns gesagt wird. Was andere über uns sagen, wie viel Druck wir damit erleben, wie viel wir damit verbinden, das kann ganz unterschiedlich aufgefasst werden. Und diese beiden Auffassungsweisen, davon handelt auch der Text. Ich werde ihn mal vorlesen, ihr könnt ihn mitlesen. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silbergeld, dem anderen 2 Zentner und dem dritten einen, je nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der erste, der die 5 Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der zweite. Zu seinen 2 Zentnern gewann er noch 2 hinzu. Der aber, der nur 1 Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die 5 Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte: Du hast mir 5 Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere 5 dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der mit den 2 Zentnern und sagte: Du hast mir 2 Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal 2 dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der mit 1 Zentner und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm: Du unzuverlässiger und fauler Diener, du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle ein, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihn seinen Teil weg, gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dunkelheit draußen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dunkles Ende, unangenehme Stimmung am Ende, wie ich finde. Wir gehen mal Stück für Stück durch. Was sagt uns das? Ein Geschäftsmann verreist und seine Geschäfte, vertraut er seinen Knechten an. Beim Geschäftsmann denken wir, nehme ich an, euch geht es auch so sofort an Gott. Und das ist nicht falsch. Das ist absolut richtig, aber wir müssen ein bisschen aufpassen dabei. Ich denke, diese Geschichte will nicht in allererster Linie etwas darüber sagen, wie Gott ist. Es ist keine Geschichte über Gott. Wir werden sehen, es geht um etwas anderes. Zunächst mal steht hier am Anfang die Erfahrung, Gott ist nicht unmittelbar für uns greifbar, nicht unmittelbar so da, so wie wir miteinander sprechen. Mit Gott ist es anders. Wir beten, aber wir kennen das alle. Wir fragen uns, gibt es eine Antwort? Hört Gott uns? Es ist, Gott ist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Diese Erfahrung der Entfernung Gottes. Er hat aber etwas hinterlassen. Und zwar Silber in diesem Gleichnis. Wofür steht das Silber? Ganz grundsätzlich für alles, was wir bekommen haben, für Fähigkeiten, für Gaben, für Dinge, die wir haben, vielleicht auch ganz im wörtlichen Sinne für Materielles, für Geld, für ein Haus, eine Wohnung, ein Auto, Themen, die wir haben, auch vielleicht im übertragenen Sinne Netzwerke, Türen, die uns offen stehen, weil wir Menschen kennen, weil wir in bestimmte Netzwerke hineingeboren wurden, hineingekommen sind, beruflicherseits, wo auch immer. Wir alle haben etwas. Wir alle haben etwas bekommen. Und was ganz deutlich hier gesagt wird, das ist nicht gleich verteilt. Das ist sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt Menschen, die haben sehr viel. Es gibt Menschen, die haben weniger. Und das kennen wir alle. Wir alle kennen Menschen, die sind begabter als wir, die haben mehr als wir, die haben mehr Erfolg als wir selbst, die haben mehr geleistet. Wir kennen aber auch Menschen, die haben weniger als wir. Die haben weniger Erfolg, die haben es vielleicht nicht so weit gebracht. Mal kurz hier innehalten. Was löst das bei euch aus, wenn vor eurem inneren Auge hier Situationen erscheinen? Da könnte sein Neid, Neid auf die, die mehr haben. Oder auch Angst und Scham, weil ich nicht in der Liga spiele, wo andere spielen. Ich bin da ein bisschen drunter. Oder Überheblichkeit. Ich bin eigentlich einer von denen oben. Es gibt andere, die haben es nicht so weit gebracht. Oder vielleicht auch ganz positiver Stolz. Mensch, ich habe was daraus gemacht. Ich habe meine Sachen eingebracht und es ist was dabei rumgekommen. Es ist was rausgekommen. Und es wird hier erstmal erstaunlich nüchtern erzählt, dass Erfolg, Geld, Talente, dass das einfach völlig unterschiedlich verteilt ist. Das ist einfach mal so. Gibt vielleicht bei euch oder zumindest bei mir erstmal so den Impuls zu sagen, Mensch, warum eigentlich? Ne? Also warum muss das denn so verteilt sein? Es ist erstmal so. Es wird kein Gedanke daran verschwendet, dass man das ändern müsste, dass man vielleicht den Schwächeren hier irgendwie ein paar Spenden geben müsste, ein Coaching verpassen müsste, dass sie es auch ein bisschen zu mehr bringen oder so. Nö, das ist einfach so. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Und es interessiert diese Geschichte auch überhaupt nicht, wieso das so ist. Es wird auch nicht, wird nicht erklärt. Hier geht es um etwas völlig anderes. Und das können wir jetzt einfach mal so festhalten. Wir kennen das. Das ist auch die Welt, in der wir uns tatsächlich befinden. Es ist einfach mal eine Beschreibung der Welt, wie sie ist. Vermögen, Fähigkeiten, Begabungen sind unterschiedlich verteilt. Das ist so. Und sogar noch einen Schritt weiter, Gott hat sie unterschiedlich verteilt. Da kann man sagen, ja, Gott ist ungerecht, was soll das, wir müssen es doch anders machen. Es ist das Leben, wie wir es kennen. Ist das so von Gott hier? Wir finden erstmal zwei unterschiedliche Umgangsweisen mit dieser Tatsache. Und damit kommen wir mal zu den Knechten. Ne? Also wir hatten das Geld, wofür steht das Geld, wofür steht das Silber, wofür stehen die Knechte? Auch relativ einfach, ihr werdet euch darin wiederfinden, für uns Menschen. Für uns, die wir etwas bekommen haben, die wir etwas haben, zur Verfügung haben, das einsetzen können und damit haushalten können. Der Erste bekommt am meisten, er wirtschaftet auch am meisten, der Zweite ein bisschen weniger, aber im Verhältnis erwirtschaftet er genauso viel. Alles gut bei den beiden. Die ersten beiden Knechte, die leben so nach dem Motto, alles, was ich habe, hat Gott mir gegeben. Ich habe viel bekommen, ich habe genug bekommen, um daraus etwas zu machen. Was ist nötig, um das einzusetzen? Wir finden hier eine Dankbarkeit, erstmal eine positive Grundeinstellung zu dem, was einem gegeben ist. Das ist fast ein bisschen seltsam naiv vielleicht sogar, weil die ja eben gar nicht die Frage stellen, warum haben wir denn unterschiedlich bekommen? Ist das fair? Hätte es mich anders erwischen können? Diese Frage wird ja gar nicht gestellt. Sie vergleichen sich nicht. Sie vergleichen sich auch nicht im Wettbewerb. Der erste Knecht schaut nicht auf den zweiten Knecht herab. Also er ist nicht überheblich, zumindest wissen wir nichts davon. Der zweite Knecht lässt sich auch nicht vom ersten Knecht einschüchtern, nach dem Motto, wow, der hat viel mehr, ich kann nichts. Sie sind eigentlich mit sich selbst ziemlich im Reinen, mit dem, was sie bekommen haben, was ihnen zugetraut wird, was sie damit machen können. Ein bisschen die Haltung, die wir auch im Psalm 16 lesen, Vers 6. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du hältst mein Los in deinen Händen, Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Vielleicht ist es nicht das schönste Erbteil, aber es ist ein schönes Erbteil. Es ist genug. Das, was ich habe, das, was mir gegeben ist, ist genug. Oder auch Psalm 23, mir wird nichts fehlen. Das ist ja ein total starker Glaubenssatz, wenn ich das von Herzen sprechen kann. Mir wird nichts fehlen, ich habe genug. Das ist erstmal eine positive, vertrauensvolle Haltung, die gelernt hat, bei sich selbst zu bleiben und gar nicht auf andere zu schauen. Komisch naiv, finde ich, aber irgendwo hilfreich. Eine Haltung, die es verlernt hat, sich zu vergleichen, die vielleicht gar nicht auf diese Idee gekommen ist. Ich habe 2 Zentner Silber. Keine Ahnung, was die anderen haben. Ich habe 2 Zentner. Ist mir egal, was die anderen haben. Das ist erstmal eine positive Grundhaltung. Und dann gibt es eine völlig andere Sicht, die der dritte Knecht hat. Der dritte Knecht hat gar nichts gemacht. Er hat sein Geld vergraben und gewartet. Und als der Herr wiederkommt, sagt der Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Er hat eine ganz andere Einstellung zu dem Geschäftsmann hier. Er ist kritisch ihm gegenüber. Und er sagt eben sogar diese in relativ klaren Sätze, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Er ist sich sehr sicher darin, dass das so ist. Was stimmt denn jetzt eigentlich? Die beiden Ersten haben nichts in der Richtung gesagt. Der Dritte sagt, ich wusste, du bist hart. Haben die Ersten was übersehen? Haben die nicht gemerkt, wie hart er ist? Oder hat der Dritte was übersehen? Hat er vielleicht eine falsche Haltung, eine falsche Einstellung von dem Geschäftsmann? Wer hat recht? Wir wissen es nicht. Die Geschichte beantwortet es nicht. Und ich glaube, es soll auch nicht beantwortet werden in dieser Geschichte. Die Geschichte beantwortet diese Frage nicht. Nicht die Frage, ist Gott denn ein freundlicher oder ein harter Gott? Vielleicht wäre diese Frage auch einfach ein bisschen zu langweilig, um daraus eine Geschichte zu machen. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es um viel mehr. Es gibt ja viele andere Geschichten in der Bibel. Ich komme gleich am Ende nochmal drauf. Aber ich glaube, es geht hier erstmal um ganz andere Themen. Und erst wenn man das so ein bisschen nachvollzogen hat, kann man vielleicht am Ende diese Frage nochmal stellen. Wie ist denn Gott? Es ist erstmal eine Geschichte über die Art und Weise, wie Menschen von Gott denken. Was Menschen für eine Vorstellung von Gott haben. Klar ist, der Knecht, der dritte Knecht, hält den Herrn für einen harten Mann und er hat Angst. Es hat keinen Sinn. Am Ende kommt der Geschäftsmann wieder, der erntet, wo er nicht gesät hat. Hat eigentlich keinen Sinn. Also er nimmt es mir am Ende eh wieder weg. Ich werde wieder den Kürzeren ziehen. Was soll ich jetzt anfangen? Alles, was ich anfangen werde, es wird zu nichts führen. Versetzen wir uns mal kurz rein in dieses Gefühl. Kennst du das? Kennt ihr das? Das Gefühl von Sinnlosigkeit. Alles, was ich anpacke, wird zu nichts führen. Es ist auch niemand da, der mich unterstützt. Ich werde am Ende alleine sein. Ich werde höchstens noch auf jemanden treffen, der streng mit mir abrechnet. Aber sicherlich auf niemanden, der mich unterstützt, der mich ermutigt, der mir Feedback gibt, der mich an die Hand nimmt. All das wird nicht passieren. Und wenn ein Fehler passiert, dann ist jemand da, der mit dem Finger auf mich zeigt, der mich bestraft. Und deswegen mache ich lieber gar nichts. Deswegen fange ich gar nichts erst an. Ich kann nichts. Ich habe nicht die Kraft dazu. Hätte es damals das Wort gegeben, wahrscheinlich hätte man dem Knecht eine Depression diagnostizieren können. Es ist relativ ähnlich in diesem Muster. Er fühlt sich, als läge ein schwerer Stein auf ihm. Es funktioniert nichts. Er hat keine Hoffnung, er hat keinen Antrieb, er hat Angst. Das sagt er ausdrücklich. Alles wird umsonst sein. Vergraben ist das Beste, was er machen kann. Vielleicht am liebsten noch sich selbst vergraben. Er sieht keinen Ausweg, keine Hoffnung. Anders als in dem Lied, wo wir das gerade gesungen haben. Da ist immer ein Weg, sieht er nicht so. Sieht er gar nicht so. Und das ist ein schlimmer Zustand. Es ist ein innerer Zustand und ein belastender Zustand. Ich habe diese Woche eine kurze Doku darüber gesehen, Thema Depression. Es ist ja wirklich ein Gesellschaftsthema. Es ist ja ein großes Thema von uns heutzutage. Gerade auch Jugendliche seit Corona sind schwer belastet, viel mehr als vorher. Viele sind allein damit. Viele haben das Gefühl, ich muss alleine klarkommen. Wir haben zwar heute sehr viel zu tun, sehr viele Impulse, die auf uns einprasseln, aber häufig eben nicht diese enge Verbindung zu anderen, dieses Essentielle, was wir manchmal brauchen, gesehen zu werden, ermutigt zu werden, die Beziehungen. Viele sind einsam und das belastet. Vielleicht ist dieser Mensch hier auch sehr einsam. Zumindest fällt er völlig aus dem Raster unter diesen Knechten. Er hat wahrscheinlich mit den anderen nicht gesprochen, er fühlt sich alleine. Und umso irritierender, finde ich, ist die Reaktion des Geschäftsmannes hier. Wenn das denn so ist, wenn dieser Mann belastet ist, müsste man ihm dann nicht ganz anders begegnen? Warum diese harte Reaktion? Warum diese Reaktion, dass er jetzt nochmal draufhaut, dass er ihn verurteilt als faul, als untüchtig, dass er ihm das auch noch wegnimmt, dass er ihn ausschließt? Müsste man ihm nicht ermutigen? Müsste man denn nicht ganz anders mit ihm umgehen? Was ist es denn, was der Geschäftsmann kritisiert? Was ist es, was er ihm sagt? Ist es, dass der Letzte zu wenig geleistet hat? Ist es, dass er nicht aus dem Quark gekommen ist quasi, dass er nicht sich mehr angestrengt hat? Man könnte ja sagen, und wahrscheinlich wird er das auch so verstehen, du hättest dich mehr anstrengen sollen, du hättest mehr machen müssen. Und dann wäre das schon gelaufen irgendwie. Und das ist ja gerade sein Problem, dass er das nicht konnte, dass er dazu die Kraft nicht gefunden hatte. Tatsächlich ist es ja so, wenn wir nochmal lesen, dass der Geschäftsmann sagt, er wäre ja sogar zufrieden gewesen mit den Zinsen. Also auch die Zinsen, das wäre ja eine Form gewesen von Nichtstun. Also anscheinend würde der Geschäftsmann ihm zugestehen, wenn du nichts tust, das ist vielleicht nicht mal das Problem. Das ist nicht das Problem. Also nichts zu tun, nichts zu leisten, daraus nichts machen zu können, also wirklich ganz unten zu sein, das ist nicht das, was er verurteilt. Und wer Depressionen ein bisschen kennt, der weiß das. Ne? Wenn man dann auch noch gesagt bekommt, mach doch mal was aus dir, dann ist das noch zusätzlicher Druck. Dann ist das zu all dem, was man eh schon an inneren Anschuldigungen fühlt, noch ein zusätzlicher Druck. Es hilft überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, es stößt einen noch tiefer in diese Dunkelheit rein. Der Geschäftsmann kritisiert das aber nicht. Und die Tragik in dieser Geschichte liegt ein bisschen daran, dass der Knecht wahrscheinlich nicht in der Lage ist, das zu hören. Deswegen muss man ein bisschen von außen drauf gucken, um das zu verstehen, was er sagt. Es ist die Tatsache, was er kritisiert, ist die Tatsache, dass der Knecht sich so sicher ist, dass der Geschäftsmann ein harter Mann ist, dass ihm da draußen nur Härte begegnen wird. Er weiß ganz genau, er sagt, ich wusste, du bist ein harter Mann. Er ist sich so sicher, dass seine Einschätzung dieses Mannes richtig ist. So sicher, dass er diese Annahme nicht mehr hinterfragt, nicht mehr hinterfragen kann. Er ist einer, der Angst hat. Aber anstatt zu sagen, ich habe Angst, bitte hilf mir, sagt er, ich habe Angst, deswegen habe ich mich versteckt. Ein bisschen erinnert das an die Geschichte im Paradies nach dem Sündenfall. Wir hatten Angst, deswegen haben wir uns versteckt. Er redet einer wie einer, der eben sehr genau Bescheid weiß. Er legt sich sozusagen eine Rüstung an. Er sagt, ich weiß, wie du bist. Das ist ja eine sehr sichere Position. Wir wissen aber, er ist eigentlich überhaupt nicht sicher. Er fühlt sich schwach und hilflos, aber er tritt auf wie einer, der genau weiß, was zu tun ist, der genau weiß, was Sinn hat und der sich damit ein Stück weit sicherer fühlt. Zumindest in seinem Urteil über diesen Mann fühlt er sich sicher. Und das ist eigentlich Kompensation. Es ist Kompensation von seiner Angst, weil er niemandem mehr zeigen muss, dass er Angst hat, dass er schwach ist und dass er Hilfe braucht. Stattdessen kann er urteilen, stattdessen kann er sagen, da draußen ist alles hart. Du bist hart. Vielleicht hat er das seinen anderen beiden Knechten ja auch gesagt. Vielleicht hat er das auch über die Banker gedacht, zu denen er hätte gehen können, um Zinsen zu kriegen. Alles harte Menschen. Vielleicht hat er das auch über die Geschäftsleute gedacht, mit denen er hätte handeln können. Er war sich so sicher in seiner Angst und darin, dass dort nur harte Menschen auf ihn warten. Und das konnte er nicht mehr hinterfragen. Das ist nicht einfach nur eine negative Haltung, sondern ich glaube, das sitzt tiefer bei ihm. Das ist eine Grundbeziehung zur Welt, zu den Menschen und zu Gott, die andere Glaubenssätze verinnerlicht hat als die ersten beiden. Die ersten beiden von Dankbarkeit, die konnten sagen, ich habe genug, das ist gut, was ich habe. Er hier hat diesen Glaubenssatz, da draußen sind harte Menschen, da ist Härte. Hartmut Rosa, einer der bekanntesten öffentlichen Soziologen zur Zeit, hat dieses Werk geschrieben, Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehungen, nennt er das. Weltbeziehungen. Ich finde, das ist ein sehr treffendes Wort, um das hier zu beschreiben. Und er beschreibt das ein bisschen ähnlich, geht um was anderes, aber letztlich kann man sagen, was hat denn dieser Knecht für eine Weltbeziehung? Er hat eine Beziehung zur Welt, die von Kälte, von Frustration, von Mutlosigkeit geprägt ist. Und von Angst. ich werde unterwegs keine Unterstützung finden, sondern viel Gegenwind. Und letztlich wird das dann auch zu einer Gottesbeziehung. Und manchmal ist das vielleicht auch gar nicht zu trennen, das eine geht mit dem anderen einher. Das geht zusammen. Die Welt ist hart und weil das so ist, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auch hart zu werden. Ich kann nicht anders, als mich zu verschanzen, zurückzuziehen. Ich kann nicht anders und ihr seid schuld. Du bist schuld. Das ist das, was er sagt. Und das ist es, was der Geschäftsmann kritisiert. Und deswegen kann er ihn auch nicht erreichen, deswegen kann ihm nicht geholfen werden, weil er sich unerreichbar gemacht hat, weil er sich verschanzt hat, weil er sich einen grundsätzlichen Vorwurf als Schutzschild angeeignet hat. Du bist hart. Es ist auch ein Stück weit eine Opferhaltung, weil ihm natürlich dann nichts anderes mehr übrig bleibt, als sich zurückzuziehen. Er kann ja nichts anderes tun und er weiß auch, wer schuld ist, nämlich der harte Herr. Und dann, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie das über die Jahre ging, wie er am Anfang vielleicht da drin war, wie das weitergeht, wie er vielleicht noch ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht hat, wie ihm dann wieder auffällt, Mensch, der andere hat 10, ich habe nur ein Talent, naja, wusste ich doch, ne? Ich bin schlechter dran. Und man steigert sich rein und diese Annahme wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Was sollte der Geschäftsmann sagen? Was entgegnet man einem, der sagt, ich weiß genau, wie du bist, nämlich hart? Hat das mal jemand zu euch gesagt? Wenn das einer sagt, ich weiß, wie du bist, was würdest du entgegnen? Der Geschäftsmann macht das ganz interessant. Er reagiert souverän. Er sagt, du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe, also all das, was er aufgezählt hat. Wenn du das so genau wusstest, dann hättest du mein Geld auf die Bank bringen können, dann hätte ich es mit Zinsen bekommen. Was ist das? Was ist das für eine Reaktion? Er rechtfertigt sich nicht. Er sagt, er versucht nicht in eine Diskussion mit ihm zu gehen und zu sagen, ja Mensch, pass mal auf, du siehst das ganz falsch. Guck mal, was ich alles gemacht habe. Das tut er nicht. Er lässt diesem Knecht vollkommen seine Vorstellung, weil er weiß, es hat keinen Sinn, da jetzt in eine Diskussion einzusteigen. Das sitzt zu tief. Es sind tiefe Erfahrungen, die da drin sind. Er bestätigt es aber auch nicht. Und das ist vielleicht manchmal das Missverständnis, was man hier haben könnte. Man könnte sagen, du wusstest das also, ja stimmt. Wenn man es genau liest, steht das nicht dort. Er sagt nicht, ja stimmt. Er sagt nicht, stimmt, ich bin ein harter Mann, du hast mich ertappt. Ups, keiner hat es gemerkt, nur du hast gemerkt, bist der Schlauste. Das sagt er nicht. Sondern er lässt ihm seine Vorstellung. Er zeigt aber, dass selbst dann noch diese Schlussfolgerung eine andere wäre. Weil wenn du recht hättest damit, wenn ich ein harter Mann wäre, naja, selbst dann nimm das doch nicht als Ausrede, dass du dich total zurückziehen musst. Dann mach doch wenigstens das, was du noch tun kannst, dann bring es auf die Bank. Auch dort, da musst du, das ist keine Anstrengung, du musst nichts tun, du musst dich nicht abrackern. Wenigstens was Kleines, dass wenigstens nicht in diese Passivität rutschen, wenigstens nicht sich komplett zurückziehen. Aber er hat eben dieses abgeschlossene Bild von seinem Herrn und wir sehen dann alles, wovor er Angst hatte. Das wird nach und nach wahr. Er verliert das Wenige, was er hatte. Das war ja seine Angst, dass er eh zu wenig hat. Er bekommt eine harte Reaktion. Seine Angst war, dass er einem harten Mann begegnen wird. Genau das bekommt er. Und er wird ausgeschlossen in die Dunkelheit. Seine Angst war, dass er allein ist, dass er niemanden hat. Und genau das passiert. Er ist allein, er wird in diese Dunkelheit ausgeschlossen. Vielleicht ist das ein Bild für die innere Dunkelheit. Johannes vom Kreuz nennt das dunkle Nacht. Auch ganz spannender Text über seelische, innere seelische Zerrissenheit, wo man wirklich abgeschlossen ist. Wie kann man dort erreicht werden? Es ist ein Kampf, den er hat. Und dort herrschen Jammern und Zähneknirschen. War das nicht auch das, was vorher schon da war? Das Gejammere, das Zähneknirschen vor Angst, ist das nicht alles eine Fortsetzung von dem, was er sich über die Jahre aufgebaut hat? Und jetzt ist er in diesem Zustand, jetzt ist er da draußen und das ist so ein bisschen ein dunkler Text. Was machen wir damit? Was machen wir? Was könnte dieser dritte Knecht lernen, wenn er in diesem Zustand ist? Was braucht er? Was braucht jemand, der sich so sicher ist, dass er mit seiner Angst richtig liegt? Es könnte ja sein, dass er dort draußen anfängt nachzudenken, dass ihn vielleicht doch nochmal eine Stimme erreicht. Was könnte er hören? Was würden vielleicht die beiden ersten Knechte sagen? Wieso hatten die eigentlich kein Problem mit dem Geschäftsmann? Wieso habe eigentlich nur ich dieses Problem? Was war denn deren Sicht? Was würden sie mir vielleicht mitgeben können? Vielleicht sowas wie, du hast ein Silberstück bekommen. Du hast etwas bekommen. Das wäre nicht passiert, wenn du ein Versager wärst. Du hast etwas anvertraut bekommen. Du bist ein talentierter Mensch, du hast Talente. Hast du gemerkt, dass du etwas kannst? Du hast den Fokus darauf gerichtet, dass du nicht so talentiert bist wie die anderen. Vielleicht verstehst du auch von dieser ganzen Geschäftswelt nicht, vielleicht ist dir das auch zu kompliziert mit dem Handeln und so weiter. Aber hast du gemerkt, wie du vielleicht den vierten Knecht ermutigt hast, der nicht mal ein Silberstück bekommen hat, der nur ein paar Cent bekommen hat? Hast du gemerkt, wie wichtig das für den war, dass du dich einfach neben ihn gesetzt hast und ihm zugehört hast? Vielleicht ist dein Platz nicht in dieser Geschäftswelt auf den hohen Management-Ebenen, wo das Geld hin und her geschoben wird. Vielleicht ist das nicht dein Platz. Vielleicht ist dein Platz bei denen, die auch Angst haben, weil du sie verstehen kannst. Du hast gedacht, mit viel Geld kann man was ausrichten. Du wirst niemals in dieser Liga spielen. Aber hast du eigentlich bemerkt, dass das Abendessen, was du mit wenig Geld ausgerichtet hast, für deine Freunde was Besonderes war? Hast du gemerkt, wie wertvoll das für die anderen Menschen war? Hast du bemerkt, dass Gott dich nicht auf die großen Bühnen und ins Rampenlicht gestellt hat, sondern dort zu den normalen Leuten? Und wie viel das diesen Menschen bedeutet, dass du einer von ihnen bist? Lass dir das nicht nehmen. Vergrab dieses Silberstück nicht, was du hast. Es mag dir wenig erscheinen, du magst dich vergleichen, aber Gott hat mit dir nicht weniger vor als mit anderen. Und Gott erwartet von dir vielleicht etwas völlig anderes als von anderen. Und vor allem bleib nicht allein damit. Verschließe dich nicht. Sei dir nicht allzu sicher mit deinem Urteil über die Welt da draußen und über Gott, wie Gott dich sieht. Hinterfrage das, öffne dich. Vertraue dich Menschen an und vertraue dich Gott an. Vielleicht auch, damit du wieder Vertrauen lernen kannst, damit du auch die Erfahrung machen kannst, Mensch, das war ja falsch, wie ich von Gott gedacht habe. Gott ist viel freundlicher, als ich es mir jemals habe träumen lassen. Gott denkt viel positiver über mich, als ich das gedacht habe. Bleib nicht allein mit deinen Selbstzweifeln und dann wirst du feststellen, Gott ist nicht der harte Gott, für den du ihn gehalten hast. Vielleicht wartet eine völlig neue Geschichte mit Gott auf dich. Vielleicht lernst du einen Gott kennen, den du bisher gar nicht kanntest. Nicht, dass das leicht ist, nicht, dass du keine Angst haben darfst, natürlich. Aber behalte dir diese Offenheit, Gott nochmal ganz neu kennenzulernen. Amen. Wir singen ein Lied.